Wir sind zurück aus der Sommerpause. Heute geht es um die globale Wirtschaft. Es geht um geopolitische Themen. Es geht über die Fed. Es geht um Donald Trump. Es geht über Hedgefonds und BlackRock. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Frisch aus dem Urlaub wieder da, Robin. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, dich zu sehen, Hendrik. Ich hoffe, du hast dich bestens erholt. Ich sieht jedenfalls so aus.
Danke, danke. Ich habe mir Mühe gegeben und tatsächlich, so wie es sich gehört, nur ein paar Mal in die Mails geguckt.
Vorbildlich.
Hast du dich gut erholt, Robin?
Ja, war super. Ich habe es wie die letzten Male auch gemacht, immer so ein, zwei Stunden pro Tag. Habe ich mir geblockt für E-Mails und Co. Es hat gut funktioniert und den Rest war ich nicht so richtig erreichbar, nur über Telefon. Also besser als noch vor 2 Jahren vor dem Hintergrund. Bin auch ganz gut erholt. Wenngleich es jetzt schon wieder recht tough losgeht, vor allem mit Blick auf den September. Irgendwie, keine Ahnung, 15 verschiedene Städte.
Die Städte sind meistens die gleichen, aber wir sind
nicht,
mehrmals.
Nicht zur selben Zeit. Das ist viel. Nächste Woche geht es ja los mit London und dann jetzt jede Woche mindestens 2 oder 3 verschiedene Orte. Das wird
toll. Ich glaube, wir haben nächsten Monat alle großen deutschen Städte außer Köln.
Nee, ich bin witzigerweise in 2 Wochen da zu einem Junggesellenabschied.
In Köln? Ja, sehr ja. Gut. Auch beruflich Junggesellenabschied.
Ja, immer.
Das ist sehr, sehr gut, dass du auch, du hörst dich auf jeden Fall erholt an. Und bevor wir starten, der Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Genau, wir haben es ein bisschen angedeutet, es wird jetzt auf jeden Fall im September, geht es wieder von irgendwie null vom Strand auf direkt 100 mit einigen Konferenzen, aber es war auch jetzt in den letzten ja 2,5, 3 Wochen war auch was los, denn Now war ja in dem einen oder anderen Medium präsent.
Absolut, das hatten wir ja noch angekündigt bei unserer letzten Folge vor unserem kleinen Sommerurlaubsbreak. Genau. Wir haben ja zum einen die Partnerschaft gestartet und announced mit Redstone, mit Venture Capital Investments, mit einem überragenden Start. Da hatten wir irgendwie in rund 2 Wochen schon in Richtung 1 Million Investments, was echt stark war und es geht auch ähnlich weiter, was sehr cool ist, weil man normalerweise in unserer Branche eine starke Saisonalität sieht. Sprich, der Sommer ist eher schlecht und der Winter gut, weil sich da alle mehr Gedanken machen um die Finanzanlagen. Das ist bei uns gerade, hat sich gedreht, was sehr schön ist. Für uns, das heißt, wir haben ein paar Sachen ganz gut gemacht, bin ich echt stolz drauf im Team. Zum anderen, die größte Neuerung, wir haben unsere Minimum-Investments auf 1 Euro reduziert. Zum einen und zum anderen haben wir Sparpläne ohne irgendeine Hürde, die man erstmal erreichen muss, gelauncht, auch mit ab 1 Euro, je nach Finanzprodukt, wo es technisch geht. Und es fand ja, die Anlegerschaft sowie die Medienlandschaft echt cool. Ich hatte ein Interview, ein relativ langes bei der Welt, das fand ich wirklich toll, da auch nochmal vielen Dank. Was echt stark war, wir waren im Welt-Podcast.
Genau, im Podcast alles auf Aktien. Also jetzt kommen quasi noch so ein bisschen die Tipps, wo ihr nicht mal reinhören wollt. Also zumindest in der Welt kann man sicherlich noch irgendwo nachlesen, zumindest im Internet. Es war dann der Podcast alles auf Aktien.
So ist es.
Dann der Podcast Betting Billions von der Börsenzeitung.
Heißt jetzt Beyond Billions.
Stimmt. Beyond Billions, stimmt, denn es wird natürlich nicht gewettet in dem Private Market Sektor.
Natürlich nicht.
Genau, da warst du beim lieben Philipp Habdank im Podcast und ihr habt euch so ein bisschen über mögliche utopische Produkte für Privatanleger.
Es war auch eins der besten, es hat sehr viel Spaß gemacht. Da auch an Philipp nochmal vielen Dank. Ich habe so gefragt, ja, was sind so die Themen, so Leitfragen? Einfach mal philosophieren, was wäre denn das perfekte Retail-Produkt im Private-Markets-Bereich? War echt spannend, auch mal so drüber nachzudenken, so voll philosophisch. Und wo sind wir denn vielleicht auch schon, wo wir jetzt vor 2, 3 Jahren noch nicht waren? Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Zum einen durch die Asset-Manager, die kommen und auch die Strukturen, die angeboten werden.
Ja.
Aber zum anderen auch durch Lösungen wie die unsere, dass wir da schon gar nicht mehr so super weit weg sind aus meiner Sicht und da als Branche echt viel richtig machen, aber auch noch sehr, sehr viel zu tun haben. Das lohnt sich. Ich fand es auch spannend, ich höre es mir immer oder häufig immer selber noch die Podcasts an. Es war am Anfang immer sehr befremdlich.
Ja.
Aber der fand ich, also der ist echt ganz spannend und da würde mich auch die Meinung natürlich interessieren von jeder Einzelnen.
Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Genau, ich habe es mir angehört. Als ich Sport gemacht habe im Urlaub und war auch, ich fand es gut.
So erholt. Sport gemacht im Urlaub, meine Herren.
Tatsächlich. Und
ist mir auch aufgefallen direkt.
Der es ist auf jeden Fall interessant, mal auch mal eine andere Perspektive dort einzunehmen, was man ja so ein bisschen vorwegnehmen kann. Der Philipp ist jetzt nicht so der größte Freund von semi-liquiden Strukturen.
Echt?
Das hat man rausgehört. Aber ja, wir nehmen da nicht so viel vorweg. Hört gerne mal rein, wenn euch das Thema weitergehend interessiert.
Genau. Teils sehr kontrovers, was es aus meiner Sicht spannend machen könnte, wenn man sich denn den Podcast anhört.
So sieht es aus. Dann, Robin, wollen wir doch direkt mal im ersten Themenblock reinstarten. Was hast du denn heute oder die Tage gelesen, was du unbedingt unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Sehr, sehr viel. Deswegen haben wir uns natürlich vorab abgestimmt. Kurz, weil die letzten zwei, drei Wochen oder drei Wochen jetzt von Veröffentlichung zu Veröffentlichung hat sich ja wahnsinnig viel getan.
Genau, wir haben es ja auch, glaube ich, so ein bisschen gesagt. Wir haben ja über den EU-Deal gesprochen mit Trump und haben dann am Ende noch gesagt, ja, schauen wir mal, was dann in den nächsten drei Wochen passiert. Pustekuchen und darum geht es so ein bisschen.
So der Klassiker. Und einfach darauf aufbauen, ich weiß nicht, wer das von euch gelesen hat. Es war einmal war ja klar, hey, geiler Deal, Autozölle werden reduziert, auch auf die 15. Es gibt Entlastung, hat mehr Planbarkeit, es waren natürlich die Börsen spitzenmäßig.
Ja.
Und als ein Makrothema, einfach mal was BlackRock, ist ja den meisten ein Begriff. Was die jetzt sehr, sehr vielen Anlegenden raten, das ist ja eigentlich eher 60-40er Portfolio, also Aktienanleihen, jetzt gesagt, nee, du brauchst auch Alternatives. Was jetzt aber der große Switch war, zu sagen, nee, also eigentlich noch weniger Anleihen, geht doch in Hedgefonds. Da muss ich denken, warum? Das ist jetzt irgendwie, werden sie jetzt super aggressiv, gar nicht mehr so konservativ von der Allokation. Das liegt im Wesentlichen daran, dass einfach die wirtschaftliche Planbarkeit ist gone. Also sie ist wirklich, ist gefühlt beendet, seit Donald Trump an der Macht ist. Du hast extrem viele geopolitische Spannungen. Du hast kein wirklich stabiles Wachstum mehr. Das wird ja einmal nach oben, dann nach unten revidiert. Das heißt ja auch im Euroraum, jetzt mal wird doch wieder besser, wieder schlechter. Das ist ein Geschäftsklimaindex, doch wieder gut, dann doch wieder schlecht. Sehr fragmentiert in Europa. Aber das hat hohe Haushaltsdefizite, immer mehr Verschuldung. Dann ist die Inflation kontrollierbar oder nicht? Ist sie kontrolliert? Aber jetzt gerade mit Blick in die USA. Ja, aber dann gibt es ja auch noch einen Arbeitsmarkt, was die zweite Aufgabe ist. Sprich, es ist sehr, sehr schwierig, einfach zu sagen, ich investiere passiv, was ja früher super funktioniert hat. Ich kaufe mir einen Welt-ETF als Beispiel und laufe da jedes Jahr mit 7-8% Rendite raus und alles ist gut. Jetzt mittlerweile bieten diese Unsicherheiten extrem viele Chancen, gerade für Stockpicking, irgendwelche Makro-Trades, wo man halt sagt, makroökonomisch tut sich dies und das, wie positionieren sich die Staaten, da auch mit dem Blick auf KI, was ja auch viel gab, jetzt hier auch der OpenAI-Gründer mit Sam Altman sagt, ja, also wahrscheinlich werden sich irgendwie weniger als 90% werden irgendwie einen positiven ROI zu einer adäquaten Zeit haben, auf die ganzen Rechenzentren KI-Wetten. Liegt halt auch dran, weil vieles ist eher ein Kostenthema. Das heißt, du bist effizienter, aber machst nicht Gewinn, mehr Umsatz und kannst es monetarisieren. Und deswegen Gelder abgewandert aus den USA, da Gelder rausgezogen aus den ganzen KI-Firmen, alles Richtung China geflossen mit DeepSeek. Und das heißt, es verändert sich sehr, sehr viel. Heißt, erhöhte Volatilität. Und du hast halt eine extreme Dispersion von den Renditen der Unternehmen.
Dispersion, also Streuung. Streuung. Genau, du sagst ja, du bringst ja sehr, sehr viele Punkte rein, aber die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, was bedeutet denn das denn für den Privatanleger?
Also es wird jetzt schon relativ viel drüber gesprochen, seit, ich würde sagen, die letzten 12 Monate. Ich bin ja recht viel auch mit den ganzen Asset Managern, die nicht nur im alternativen Bereich unterwegs sind, sondern auch im liquiden, sprich Aktien, reden schon viel drüber, ja, so passiv, ETF funktioniert nicht mehr so gut. Viele am Markt haben sich gedacht, naja, weil halt die Margen immer geringer werden, müsst ihr jetzt was anderes verkaufen. Aber es zeichnet sich immer mehr ab. Es stimmt tatsächlich, dass aktive ETFs nicht umsonst wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Und dass es Sinn macht, auch aktiv, also du hast passive Kostenstrukturen, relativ günstig, passives Investment, das aktiv gemanagt wird. Das heißt, du musst mehr drauf achten. Ich kann nicht einfach einen Index abbilden, ich muss vielleicht auch anders gewichten in den verschiedenen Sektoren. Das macht Sinn, du musst mehr Stock picken. Und was auch schon immer speziell im Alternative-Bereich, also im Privatmarktbereich, wichtig war oder extrem wichtig, da auch das Stichwort Streuung, Dispersion, du hast eine extreme Spreizung von Renditen, weil aktives Management wichtig ist. Da schon immer, weil du Mehrheiten hast, aber jetzt auch im liquiden Bereich, weil es halt so viele politische Eingriffe gibt, geopolitische Spannungen, du hast Handelskonflikte, auch in der Industriepolitik. Du siehst, finde ich jetzt bei Intel, es gibt den großen Chip Act in den USA, hat sich Donald Trump ja überlegt, naja, ich schnappe mir jetzt einfach mal 10% von Intel, wenn die ihren Zuschuss von mir kriegen. Und du hast totale Verschiebung und es funktioniert alles irgendwie anders. Also die letzten, Corona war so der Beginn, erstmal eine Deglobalisierung, jetzt beginnt eine Globalisierung, dann der große KI-Hype, dann alles rund um Gesundheitsspritzer, sehr, sehr viele Themen gehabt, dann Ölanstieg, Inflation, dann greifen die Notenbanken wieder ein. Und genau das alles in Kombination bedeutet, dass du nicht mehr so einfach passiv Geld verdienen kannst, wie du es früher hattest, weil früher war das recht gut planbar, ist alles ein bisschen gewachsen, Nullzinspolitik und jetzt sehr differenziert, sodass du zum einen Risiken hast und eher abwägen musst, ist hochbewertet, niedrig bewertet, eine Aktie, um im liquiden Bereich zu bleiben, aber zum anderen musst du halt auch deutlich selektiver auswählen, um weiterhin gute Renditen zu erwirtschaften. Und das ist so das Thema, du musst halt einfach ja deine Strategie ein bisschen anpassen, was jetzt sehr, sehr viele ja, Vertreter von großen Investmenthäusern sagen, um nachhaltig erfolgreich zu sein, weil das Passive funktioniert nicht mehr so gut.
Macht es aber natürlich dann, um das Thema weiterzuführen, auch für die Privatanleger jetzt nicht sonderlich einfacher.
Nee, absolut nicht. Absolut
nicht. Wenn du über eine Dispersion sprichst, die ja auch dann von Asset Manager zu Asset Manager einfach unterschiedlich ist. Aber um das Thema weiterzuführen, was genau empfiehlt denn jetzt BlackRock? Also wohin sollte denn jetzt geschiftet werden? Sagen,
Richtung Hedgefonds. Also sprich, man soll aktives, also klares aktives Management, teils, es gibt ja auch sehr, sehr aktivistische Hedgefonds, aber da war jetzt nur die Rede von klassischen Hedgefonds, dass man sagt, okay, nimm da doch mal die 5 Prozentpunkte raus aus Staatsanleihen, Aktien etc. und dafür 5 Prozentpunkte in Hedgefonds. Und es ist die größte Umschichtungsempfehlung, die es ever gab. Also klar, zum einen jetzt schon das mit 60-40 auf die Beimischung von Alternatives war schon sehr groß. Aber das ist jetzt wirklich aktiv zu sagen, bei einem klassischen liquiden Portfolio eher auf Hedgefonds zu gehen, dass einfach unkorrelierte Erträge, sprich Erträge, die nicht abhängig sind von der breiten Marktbewegung, zu erwirtschaften und dadurch halt auch nicht die Dispersion hast, Volatilität rausnimmst und durch das kannst du halt gerade der breiten Aktienbewertung, wenn du jetzt einen Markt anguckst, du hast ja letztens, der Donald Trump feuert ja recht doll Richtung Fed. Was der Jerome Powell macht, du weißt, okay, der wird nicht mehr so lang.
Jetzt auch so ein, zwei Personalien, die dann da.
Ja, also viele Anpassungen. Das heißt, okay, wenn du jetzt nicht auf der bisschen lockere Zinspolitik setzt, sondern eher restriktiv bist wie Jerome Powell, wirst du rausgenommen, wirst ersetzt von jemandem, der im Weißen Haus recht nahe ist. Und durch das hast du halt recht viel Bewegung am Markt. Du hast auch die Märkte, also du hast extrem viel gesehen. Dann hat Powell jetzt irgendwann auch gesagt, okay, wir haben einen kurzfristigen negativen Impact durch die Zölle, Inflationsrisiko, was ja die eine, also Preisstabilität ist ja die eine Aufgabe der FED. Zum anderen hast du aber auch die Aufgabe von einem stabilen Arbeitsmarkt. Und er hat gesagt, okay, er glaubt halt, dass der rückläufige Arbeitsmarkt, die Beschäftigung, dass es einen negativen Aspekt wieder haben wird auf die Inflation durch das, dass man in Aussicht stellen kann, die Zinsen zu senken. Da siehst du so viel Bewertung am Aktienmarkt und das hat auch da wird die Dispersion. Eigentlich ist, wenn man sagt, okay, Zinsen fallen, ist es gut für Tech-Geschäftsmodelle, sagt man, theoretisch. Was aber passiert ist, partizipiert haben die Unternehmen in zyklischen Bereichen, wie jetzt Immobilien oder auch Automotive-Industrie, die auch auf Verschuldung angewiesen sind, die ist dann günstiger. Aber Unternehmen aus dem Tech-Bereich, die wurden eher abverkauft, weil da hat wieder reingespielt, okay, die Bewertungen sind vielleicht zu hoch, die haben zu viele Milliarden, sind ja Riesenbeträge, wurde ja auch Meta ein bisschen zurückgepfiffen, investiert in Rechenzentren. Und einfach diese Komplexität, dass die Meinung bei BlackRock macht es erforderlich, dass man eine aktive Lösung geht, die sowohl auf steigende als auch auf fallende Investments setzt, einfach um da besser und wetterfester aufgestellt zu sein, als einfach bisher, wo man einfach nur in die Breite geht.
Ich glaube, was man dazu sagen sollte, also wir reden ja über plus 5 Prozentpunkte, also Umschichtung, ne, von also Staatsanleihen, Aktien reduzieren. Das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, ein bisschen dramatischer dargestellt, aber also BlackRock sagt jetzt nicht, dass man alle seine Aktien verkaufen sollte, sondern Hedgefonds machen sollte.
Nee, gut, 5% von 100 ist eigentlich trotzdem viel. Könnt ihr euch ja so vorstellen, wenn du so eine Vermögensverwaltung hast, das ist halt immer marginal, wo du hast normal so eine Range, wo man sagt, das kann irgendwie zwischen 2 und 4% sein oder so, die Allokation, und dann, wenn du halt sagst, okay, die ist jetzt zwischen 7 und 9, das ist schon eine große Anpassung zulasten von was anderem. Das ist nicht die Welt, aber ist trotzdem.
Aber jetzt hat man natürlich auch als Privatanleger so das Thema, ich sag mal, für 1.000 Euro kommst du jetzt auch nicht so wirklich in gute Hedgefonds rein. Aktuell.
Öffnet sich auch, haben wir ja auch. Bei uns auch eine Global Equity Long Short Strategie. Und dann vielleicht nochmal der Recap, fragt Hendrik bestimmt sonst eh von alleine. Was machen Hedgefonds? Wir haben ja schon länger gerade drüber gesprochen, war die 51. Folge. Oder ist es heute von uns beiden? Die setzen halt nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich finde eine Nvidia Spitze, eine AMD nicht. Das heißt, sie setzen auf AMD steigt, Nvidia fällt und das auch mit einem Hebel. Das heißt, die können nicht nur auf steigende oder fallende Kurse setzen, sondern die können auch noch drauf setzen, dass irgendwie doppelt, also dass er doppelt partizipiert, wenn er steigt. Und genau sowas kann halt spannend sein, wenn der Markt so differenziert ist. Das heißt, sie machen im ersten Schritt, haben ein Anlageuniversum, das gecovert ist, sind 500 Aktien. Und viele sagen, dann habe ich 5 verschiedene Körbe. 100 finde ich super gut, 100 finde ich gut, dann finde ich welche neutral, manche finde ich schlecht, manche finde ich ganz schlecht. Dann sagst du halt ganz stupide, die ich spitzenmäßig finde, da gehe ich mit dem Hebel rein, gehe ich einmalig, also gehe ich nur so rein. Die anderen halte ich, da schichte ich auch nicht um, bei den anderen gehe ich short, ja. Um so halt das Bestmögliche rauszuholen.
Ist, genau wie du sagst, ein ganz klassischer Ansatz vom aktiven Management. Absolut, also ja. Und auch nochmal an der Stelle auch nochmal zu betonen, es kommt halt dann auch wirklich auf den Manager drauf an.
Voll. Da ist halt auch eine Riesendispersion. Gerade bei aktivem Management hast du ja das sogenannte Manager-Risk. Das hast du bei ETFs nicht, weil es passiv ist. Da wird einfach ein Index abgebildet, bei einem aktiven ETF schon, weil es ein bisschen aktiv ist, aber auch weniger. Aber wenn es halt wirklich ein aktives Management ist, dass das Management dafür da ist, ein sogenanntes Alpha, eine Outperformance, zu erwirtschaften, dann ist es extrem wichtig. Und so wie es Hendrik sagt, es ist schwierig gewesen, Zugang zu bekommen zu solchen Strategien. Wir haben Hedge Fund, den ersten jetzt auch schon, glaube ich, 1,5 Jahre bei uns auf der Plattform, Global Equity Long Short.
Ja.
Wir haben jetzt gerade noch 2 Hedge Funds im Onboarding, das kann ich vielleicht auch schon mal sagen. Da haben wir die Test Trades auch schon platziert, einer mit Fokus Europa vom Universum, einer mit Fokus USA, sodass wir da auch breiter gehen, um natürlich dem Markt zu folgen, da ein breiteres Angebot zu haben. So eine, also eine Active Extension Strategie, eigentlich ganz spannend.
Vielleicht da auch nochmal der Unterschied, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn der Unterschied zwischen einem aktiven ETF und einem Hedgefonds?
Der aktive ETF, das ist zum Beispiel europäisches Aktienuniversum, Eurostoxx, und die können dann umschichten, dass sie jetzt sagen, ich gewichte jetzt irgendwas höher, irgendwas niedriger.
Mhm.
Die sagen jetzt Automobil, da haben wir, glaube ich, sogar einen Themenblock gleich. Ja, genau, der nächste.
Jetzt hast du die Überleitung kaputt gemacht.
Tut mir leid, das wolltest du gerade, es tut mir leid. Wir hatten jetzt ja auch Urlaub 3 Wochen. Auf jeden Fall, kannst du halt sagen, ich finde zum Beispiel Automobilindustrie finde ich nicht so gut. Sie sind ein bisschen untergewichtet, als er eigentlich im Eurostoxx wäre.
Also sie gewichten nicht klassisch, also wie sonst ein ETF nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Sie haben andere Gewichtungen.
Und die denken, die werden aktiv gemanagt. Okay, aber sie gehen nicht mit Hebel rein.
In dem Universum. Die gehen auch nicht short. Das heißt, okay. Du sagst ja, du gewichtest anders.
Okay.
Das hat irgendwie eine Stellantis, hat 2%. Ich habe keine Ahnung, ob die
2%. Es ist also so ein aktiver ETF, ist dann also so ein Hedgefonds mit Schutzrädern.
Es ist einfach eine andere Gewichtung. Auf jeden Fall. Also da wird einfach nur anders gewichtet in dem passiven, also in dem passiven Korsett.
Ja.
Würde ich sagen, und bei einem Hedgefonds, die gehen halt wirklich rein und sagen, okay, da ist auch in aller Regel nicht nur ein Index des Universums, sondern die sagen, ich habe irgendein Spezialthema und ich gehe halt auch irgendwie so makro-driven. Das ist eigentlich schon, makro-driven ist auch cool, ne? Also Volkswirte, die sagen jetzt, makroökonomisch tut sich dies und das und sonst und jenes und dementsprechend traden die long, short, global oder mit irgendeinem, geografischen Fokus.
Ich glaube, das wird ja auch spannend jetzt zu beobachten sein, vor allem, weil ich meine, es hat ja kaum Hedgefonds haben es jetzt ja geschafft, in der Zeit, in der die Aktienmärkte alle nach oben gegangen sind, irgendwie eine Outperformance richtig zu erzielen. Also damit der Großteil, bist du ja mit einem ETF immer meistens besser gefahren.
Gut, da ist ja auch oft so absolut Return-Ansätze, dass du halt einfach sagst, die sollen super wenig schwanken, das heißt, die sollen ganz hochgehen, also idealerweise.
Nee, ich meine, das, was du am Anfang meinst, dass sich ja das Marktumfeld gerade ja komplett geändert hat. Und deswegen wird spannend zu sein, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren denn entwickelt. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich glaube, also zumindest deswegen nehmen wir es ja auch mit und erzählen es euch. Ich meine, wenn jemand wie BlackRock diese Empfehlung ausgibt, dann sollte man sich da zumindest mal mit befassen.
Voll. Ja, und ich bin ja kein so großer Fan von aktivem Management bei Aktien. Hedgefonds finde ich ganz gut, einfach nur durch den kleinen Kniff, dass sie auch short gehen können und Hebel nehmen können.
Ja.
Aber aktive Long-Only-Strategien, das heißt einfach nur Aktien kaufen, da bin ich kein großer Fan. Das schaffen auch die wenigsten wirklich eine Outperformance zu einem passiven Investment. Aber einfach durch das, dass du makroökonomisch eine ganz andere Situation hast, deutlich mehr Spannung, deutlich weniger Planbarkeit, macht es schon Sinn, sich vielleicht jemand Erfahrenes an die Seite zu nehmen, wo man mittlerweile einfacheren Zugang zu hat.
Und um das ganze Thema jetzt sozusagen damit mit einem bisschen mehr Praxis zu verbinden, zum einen geopolitische Unsicherheiten, Zölle plus was machen Hedgefonds, du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, schauen wir uns doch mal die EU Autobauer an,
du darfst,
Robin.
Du darfst die Überschrift vorlesen.
Ich soll das? Nein.
Komm, mach.
Nein, Robin, du willst den Filmtitel willst du hören? Ja. The Big Short?
Yes. Und zwar, Hedgefonds positionieren sich stark gegen EU-Autobauer. Und das spiegelt halt auch wieder, also total wieder, wie der Markt gerade ausschaut. Wenn man sich die Aktienkurse, ich bin leider recht stark engagiert, auch bei deutschen Autobauern, es tut schon weh, dass er in der Breite...
Historisch begründet,
ne? Ja, das stimmt. Also in der Breite hast du halt wirklich, das war ja schon tiefrot, bei den ganzen, oder ist tiefrot und ging jetzt ja auch noch weiter. Du hast selbst jetzt irgendwie Premium-Hersteller, wo ja Riesenpotenzial gesehen wurde mit Porsche oder jetzt auch in der Breite. Keine Ahnung, Skoda, Stellantis, also jetzt im VW-Konzern, der VW-Gesamt, eine Stellantis, die eigentlich super solide ist. Die haben alle extreme Probleme. Zum einen haben sie extrem Zolldruck. Da kommen wir gleich noch dazu, was da jetzt genau der Deal war mit Trump, meine ich. Und zum anderen, die hatten ja als Wachstumsmarkt China. Aber China gibt ja unfassbar Gas, also mit den neuen Autos. Die Qualität wird immer besser. Das heißt, die sind halt in einer Position. Der deutsche Markt, das ist halt der deutsche Markt, der wächst jetzt per se nicht so krass. Die Exporte in die USA sind halt schweineteuer.
Ja.
Und China, für den neuen Wachstumsmarkt China oder den ehemaligen Wachstumsmarkt China, der kommt halt mit BYD und Co., sind halt wahnsinnig gute Automobilhersteller mittlerweile am Markt, sodass die extrem zu kämpfen haben. Was machen die Hedgefonds? Die sagen halt, ja gut, dann verkaufe ich die leer. Was bedeutet das? Ich habe zum Beispiel, die sagen, eine Daimler, klar, Premium-Strategie, alles gut, wird aber trotzdem nicht aufgehen. Die werden weiter einbrechen, weiter weniger Umsätze haben, noch weniger Profitabilität. Und die sagen, ich verkaufe einfach Aktien, die ich nicht habe, die leihe ich mir irgendwo, dann verkaufe die an irgendjemanden, hoffe dann, dass ich mich in einem Jahr günstiger einkaufen kann. Und das ist halt so der Kniff bei einem Hedgefonds, die verkaufen halt was, das sie nicht haben und setzen deswegen auf Trends und Thesen. Jetzt auch mal, das ist auch eine Makrothese.
Also sie gehen short auf diesen, genau, auf den Titel.
Sie gehen short, weil die haben das nicht. Ja. Das heißt, die sind short, das heißt, die haben keine Aktie von Stellantis, verkaufen aber die Aktie von Stellantis in der Hoffnung, sich günstiger eindecken zu können in einem gewissen Zeitraum.
Wenn wir es ganz konkret machen, weißt du, was gerade die meistgeschorteste Aktie ist in Europa, in dem Automobilbereich?
Ich meine, es ist eine Valeo, ist ein Zulieferer, oder?
Okay. Und die wäre...
Ich meine, eine Valeo ist relativ hoch, also Stellantis ist auch extrem... Eine extrem hohe Shortquote. Und es ist krass, also seit Jahresbeginn sind die Shortquoten um 35% gestiegen. Ich meine, weil Leo war es.
Ja.
Also Automobilzulieferer.
Ja. Und vor allem, ich glaube, wenn man sich anguckt, wer dort shortet, dann sind es auch.
Citadel, Marshall Ways.
Citadel sollte, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Das sind jetzt nicht die kleinen Hedgefonds-Klitschen, die das shorten.
Und da ist halt wirklich. Die These, das finde ich spannend bei Hedgefonds. Die sagen halt, okay, wir sitzen da mit unserem Team, wie verändert sich gerade die Welt? Und die sagen, okay, deutsche Autobauer waren marktführend Jahrzehnte, also wirklich über Dekaden,
ja.
Innovationsführer, Qualitätsführer, teilweise auch Kostenführer. Jetzt sind sie in einer recht ungeschickten Position aktuell. Auf der einen Seite Zölle, auf der anderen Seite ein extrem starker Wettbewerb. Die Wachstumsmärkte brechen so ein bisschen weg, müssen sich selber irgendwie neu erfinden, die Wende zur E-Mobilität ein bisschen verpennt, dann zu stark draufgesetzt, eigentlich das, was sie gut konnten, sprich Verbrenner, nicht mehr drauf fokussiert, jetzt echt ein kleines Dilemma oder vielleicht auch ein größeres. Und da sagen dann halt die ganzen Citadel und Co., die großen Hedgefonds, sagen, okay, ich glaube, dass es Sinn macht, da leer zu verkaufen, weil die weiter unter Druck, also die sind schon extrem unter Druck und man sieht extrem viel Disruption jetzt aus China, irgendwie Shenzhen und Co., wo die ganzen Unternehmen sitzen. Und zusätzlich auch noch die USA, wenngleich ich glaube, dass das China irgendwie das größere Thema ist, weil der Wettbewerb da halt enorm ist. Und die Innovationskraft auch Wahnsinn. Also die kommen, ich bin gespannt, ich bin auch auf der IAA, jetzt in 2 Wochen meine ich, in München, was sich da so tut und was da die Leute so sprechen, einfach rund um die Branche. Das finde ich auch immer ganz spannend, da mit den Automobilern zu sprechen, auch wie sie sich positionieren. Das hat es auch letztes Jahr schon, also früher in Frankfurt war ja mit ganzen deutschen Autobauer Vollgas, Riesenstände und was weiß ich was für Party und hast du nicht gehört. Und es shiftet auch so ein bisschen, dass die ganzen asiatischen Hersteller da Vollgas geben. Weil die sagen, uns gehört jetzt auch nicht nur China, sondern auch Europa. Und die wollen halt aggressiv wachsen, was sie auch können mit ihrer Preispolitik.
Ja.
Und einfach mit den Mengen, die haben. Also die haben wahnsinnig positive Skaleneffekte.
Ja, ich glaube also auch in dem, vor allem mit dem Elektromobilitätsmarkt, da ist ja China, Europa war sehr, 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 oder vor allem zumindest auch Deutschland, so viele Schritte voraus, dass sich wahrscheinlich BMW, Porsche und VW sich an BYD-Stand, so ist es richtig, mal was abgucken könnten.
Ja, voll. Also ist wirklich verrückt. Und da jetzt nochmal, also um den Kreis zu schließen mit dem ganzen anderen Thema, du hast jetzt sehr viel Unsicherheiten, was sich direkt auf Industrien niederschlägt, und BlackRock sagt jetzt, naja, wenn du die Unsicherheiten hast, kannst du die mit einem ETF nicht nutzen, weil im Vergleich, ich habe einen DAX-ETF als Beispiel, und der, klar, der ist dieses Jahr super performt.
Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt nicht so schlecht gelaufen, da sind dann ja, ja andere Unternehmen dann mit...
Gerade aus Rüstung und sowas läuft halt mega.
Genau, gerade kam, wir nehmen auf, Mittwoch, 27. August, die Push-Nachricht, dass das Rheinmetall eins der größten Artilleriewerke Europas jetzt baut. Also ist dann ja natürlich so, dass dann anhand der Marktkapitalisierung wird halt umgeschiftet in einem ETF. Und ja, aber du sagst es, die Automobilhersteller sind dann halt weiter nach unten gefallen, ja, im Ranking.
Und da ist halt die Idee, dass du eben nicht... Also, dass du schon breit investierst, aber mit einem aktiven Manager an der Seite. Nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem noch ein Verfechter von ETFs. Also jetzt in der Breite, breit investiert ist immer super, ist immer besser wie bei
das
mir.
Das kam jetzt nicht so rüber. Ich glaube, die Leute haben alle schon ihre ETFs verkauft jetzt.
Aber sofort, während sie zugehört haben. Nee, es macht trotzdem absolut Sinn, es ist alles besser, als es auf dem Konto liegen zu haben, dass das Geld arbeitet. Aber man sollte sich über Alternativen Gedanken machen, weil es Sinn machen kann, durch eine angespanntere geopolitische, wirtschaftspolitische Lage, und das ist einfach nur als Beispiel mit Automotive.
Naja, zumindest das, was wir ja zumindest auch seit, wie du sagst, das ist die 51. Folge, aber seit Folge 1 sagen, man sollte zumindest offen sein, sich darüber informieren, zu schauen, ist es das was für mich oder ist es nichts für mich.
Was sagen wir auch seit der ersten Folge? Keine Anlageberatung.
Richtig, keine Anlageberatung, und am Ende ist jeder, und das weiß auch jede Zuhörerin und jeder Zuhörer, am Ende ist jeder selbst für sein Portfolio verantwortlich.
Das ist schön gesagt. War aber nicht das Schlusswort?
War nicht das Schlusswort, denn wir haben noch was, Robin. Und zwar, wir müssen natürlich noch mal so ein bisschen mehr auf diese ganze Jackson Hole, Powell, Fed-Geschichte eingehen.
Stimmt. Ich hätte es ja schon angerissen. Was ist passiert? Also Donald Trump übt ja seit geraumer Zeit extrem Druck auf Powell. Das finde ich, das muss ich auch noch sagen, ich finde das so interessant. Ne? Also Powell ist ja Fed-Chef geworden unter Trump. Ne? In seiner ersten Amtszeit hat sich da stark für eingesetzt. Und ist immer interessant so vom Psychogramm von Trump, ist, wenn man das macht, was er möchte, dann ist man Spitze, wenn nicht, dann nicht. Und Paul ist ja eher, der sagt, boah, schon kritisch, Arbeitsmarkt stabil, Inflation immer noch hoch, dann kommen noch die Zölle. Wir müssen weiter restriktiv sein bei der Geldpolitik.
Ich überlege gerade, wie ist denn jetzt der Spitzname von Paul gerade, den Trump ihm gegeben hat, irgendwie...
Abwertend auf jeden Fall.
Naja, irgendwas irgendwie... Mr. Interest Rate oder irgendwie sowas? Also wirklich sowas, genau, abwerten. Also er hat da ja seinen eigenen Social Media Kanal, den er dafür verwendet. Plus schreibt er dann ja auch immer gerne irgendwelche Notizen auf Zetteln, die
das
dann...
Das finde ich auch, die dann irgendwie, ja, die man dann irgendwie zu Gesicht bekommt. Das ist immer spannend.
Es ist, ja, also ich meine, wir reden immer noch von der größten Marktwirtschaft der Welt.
Und man,
ne?
Sagt
also
ja auch, der mächtigste Mann. Also
es ist
schon...
Also es ist wild.
Auf jeden Fall unterstreicht halt auch wieder die Unberechenbarkeit. Und deswegen, also hatten wir gerade auch drüber gesprochen, wenn man nicht das macht, was Trump möchte, dann kramt er ja wirklich so in der Schmuddelschublade. Das fand ich auch interessant. Und so sucht, was war das irgendwie falsch? Bei einer Gouverneurin war das doch oder sowas, die wohl, ich weiß nicht, ob Gouverneurin, jeweils irgendeine FED-Abgeordnete.
Nee, so genau, die war Gouverneurin bei der FED, und da waren wohl Ungereimtheiten in ihrer Finanzierung.
Für die Immobilienfinanzierung. Genau. Das hat er dann ausgekramt und sie dann
bloßgestellt. Ich glaube, er persönlich hat das gemacht.
Ich glaube auch, hat er selber ein Research gemacht, und so, dass sie dann abtritt. Ich finde es Wahnsinn, dass er da dann halt seine Leute installieren kann, die genau die Zinspolitik von ihm verfolgen.
Also wir reden so ein bisschen belächelnd drüber, das ist also sehr, sehr besorgniserregend.
Global ist es Wahnsinn. Deswegen ja diese hohe Unsicherheit, die wiederum dafür spricht, dass du halt nicht breit und blind reingehst.
Das ist ja systematisch. Also genau, sie ist ja nicht die Erste, wo dann irgendwas vorgekramt wird, und dann gibt es halt irgendwelche Vorladungen und wie auch immer, sodass dann den Leuten gezeigt wird, heute erst tatsächlich, heute Morgen im Handelsblatt Morning Briefing gehört, dass dann sozusagen da so eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Angst, aber so ein bisschen schon so aufgebaut wird, komm uns hier nicht blöd, weil sonst finden wir was und du kannst gehen.
Ja, das ist schon Wahnsinn, wie der Druck aufgebaut wird, ist ja zum einen außenpolitisch, was man schon gesehen hat, aber auch innerpolitisch. Was man jetzt sieht, also was auf jeden Fall Paul gesagt hat, jetzt von sich aus freiwillig, Was auch sehr interessant ist, ne? Also vom Timing, also wird ja sehr klar angezählt.
Ja.
Und dann kam von sich aus, naja, jetzt sieht man, dass man kann schon über eine Zinssenkung nachdenken im September, was jetzt mittlerweile auch gemäß den Fed Fund Futures, das sind immer so die Futures, die preisen ein, wo jetzt irgendwie wahrscheinlich eine Zinssenkung ist, sind wir über 80% jetzt
ja.
in den USA. Und der hat das dann signalisiert, hat gemeint, ja, der Arbeitsmarkt lässt nach, was ja eine Hauptaufgabe der Fed ist, eine Stabilität des Arbeitsmarktes. Und das wird wahrscheinlich die inflationsfördernden Zölle überkommen. Kompensieren oder wenigstens kompensieren, sodass man langsam über Zinssenkung nachdenken kann, dass Arbeitsmarktstabilität gewährleistet wird. Was passiert? Kurzfristig Risk on, klar, Zinsen runter. Was aber interessant war, war halt genau das Thema Zykliker gefragt worden sind, nicht Tech-Zykliker, sondern Zykliker,
ja.
Dass halt dieses Industrie und sowas zieht an. Aber was nicht anzieht, ist diese krasse Spreizung, dass man sieht, okay, du hast sehr hohe Bewertungen. Also gerade wenn du einen S&P 500 anschaust, mit den 500 größten US-Unternehmen, ist ja gerade die Tech-Titel extrem gut schon gelaufen sind und dass ja selbst eine Zinssenkung da gar keine positiven Aspekte mehr hat, was eigentlich positiv ist mit Blick auf die aktuelle Bewertung, sind da halt auch eher das Thema, kann jemals oder können jemals die ganzen Investitionen in AI und Rechenzentren monetarisiert werden? Und da siehst du halt auch die krasse Spreizung, was jetzt...
Ja, was wenn ich da direkt einhake, was ja dann auch wiederum den Kreis zu dem schließt, was du am Anfang gesagt hast, sind die Titel, die die höchste Marktkapitalisierung im S&P 500 in einem ETF haben.
Absolut.
Und wenn die auch nicht so, also aufgrund dessen so steigen wie sozusagen die anderen Titel,
dann bringt's halt auf ETF sich nichts.
Genau.
Was jetzt halt auch das Thema ist und dann ging aber auch wieder zurück, also war relativ schnelle und kurze Rallye, weil es gibt jetzt viele Daten. Es gibt am 5. September nochmal neue Infos zum Arbeitsmarkt und am 11. September zur Inflation und es könnte halt auch sein, vielleicht doch kein Cut, also viel Unsicherheit und halt auch viel politischer Druck und es wird echt spannend. Also gerade in den USA, was aber für sich jetzt mal in die ganz andere Richtung. Jetzt waren wir gerade viele Richtung Atlantik und ein bisschen weiter unterwegs. Es tut sich ja auch viel irgendwie in Asien. Ne? Was da passiert ist, genaue Gegenteil. Da gibt's so einen sogenannten China-Chip-ETF und der ist jetzt in einer Woche 17% gestiegen. Also gerade wegen, ist auch brutal, gerade wegen DeepSeek und Co., weil du sagst, ja gut, das mit DeepSeek hat ja die US-Aktien fallen lassen im Semiconductor-Bereich. Wenn es jetzt wieder so ist, dann ist ja vielleicht doch China der Gewinner. Was kommt direkt wieder? Überhitzungswarnung.
In einer Woche 17%.
Ja, das ist Wahnsinn. Aber auch andere Märkte, wie jetzt gerade Korea, die sind ja entwickeln sich wahnsinnig stark, oder auch Taiwan, sich auch top entwickelt. Das heißt, Du musst schon global echt schauen, was sich so tut und wie schnell alles aktuell geht. Das finde ich auch überraschend. Wenn du halt bei sowas nicht dabei bist und dann sagst makroökonomisch, okay, wenn da jetzt Druck in den USA aufkommt, vielleicht geht er dann China mehr.
Ja.
Und dann hast du es halt einfach verpasst. Und da habe ich mal was gepostet in LinkedIn, das fand ich auch spannend. Ist ja viel schlimmer, so die Rebounds, die großen starken Tage zu verpassen. Also deswegen lieber investiert bleiben, weil sonst verpasst du halt extrem viel Performance.
Du sagst, du siehst, wie schnell es geht, kommen wir zu Deutschland, hier ist aber eher Schneckentempo.
Ja, aber wenigstens ein bisschen positives Schneckentempo.
Das Licht ist noch an.
Ist gerade so. Nee, wir hatten das IFO-Geschäftsklima ist gestiegen, überraschend, auf 89, was echt gut ist, also gute Entwicklung jetzt im August, auch also entgegen den Erwartungen sehr, sehr vieler Menschen, weil es ja immer noch eine exportorientierte Nation, wo jetzt zunehmend Druck da ist, aber alle blicken irgendwie wieder positiver in die Zukunft.
Gut, wir reden jetzt hier aber auch nicht von Riesensprüngen. Ne?
Gut, dafür ein Wahnsinns-BIP-Entwicklung von minus 3%. Minus 3 wäre stark, von minus 0,3 im zweiten Quartal jetzt auf plus 0,1 in Q3. Das heißt, wir werden,
die Erwartung,
genau, sagt jetzt auch die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau,
dass
wir doch wachsen und nicht stagnieren, sprich plus 0,2 im Gesamtjahr 25 anstatt 0,0 und in 26 sage und schreibe 1,5%. Das heißt, langsam aber sicher kommt die Wirtschaft hier aus dem Trott, wenn man dem denn Glauben schenken kann. Wie wir gerade gelernt haben, Treiber ist nicht die Automobilindustrie. Aber hier nochmal kurz der Schwenk, auch zum Trump, was auch so stark war. Es gab ja eigentlich den vermeintlichen Deal. Dann haben sie aber gemeint, ja, nee, irgendwie doch nicht. Also dann müsst ihr erst uns auch entgegenkommen, müsst ihr erstmal hier.
Also du meinst den US-EU-Deal.
Ja, genau. Den EU-US-Deal. Und sagt, ja, Moment mal, ihr müsst ja erstmal hier das alles wahr machen. Ihr müsst ja erstmal da die ganzen Gesetzesvorlagen und sowas schreiben. Ihr müsst ja erstmal Energie abnehmen. Ihr müsst ja erstmal die ganzen, keine Ahnung, Zölle reduzieren, die ihr jetzt erhoben habt oder die es jetzt schon gibt, bevor unsere Sachen in Kraft treten. Das war halt auch ein herber Rückschlag für die Automobilindustrie. Was Wahnsinn ist. Also auch wieder die Unberechenbarkeit. Was wurde ja verkauft als Super Deal, was a great deal.
Ja,
war es noch nicht, sondern war halt auch wieder so ein Nachverhandeln, was echt unschön ist.
Ja, also ich meine, wir erscheinen ja in einem zweiwöchentlichen Rhythmus, so genau können wir das gar nicht berichten, wie da irgendwie täglich sich die News vor allem dort drehen und wenden. Deswegen, wir versuchen euch da weitestgehend so auf dem Laufenden zu halten, in dem Rhythmus, in dem wir das machen. Das war jetzt diese Folge. Wir sind nämlich schon am Ende. Hat Spaß gemacht, Robin.
Was? Hab's vermisst. Mach ich lieber als Urlaub.
Ja, nächstes Mal nehmen wir dann die Mikrofone mit in Urlaub.
Das wäre super, mit Meeresrauschen.
Das wäre toll. Wir haben jetzt diese Folge ein bisschen weniger Private Markets gehabt. Wir haben sehr viel über, es ist auch in den letzten 3 Wochen einfach sehr viel passiert, geopolitisch, wirtschaftstechnisch. Schreibt uns gern mal euer Feedback an hello@investnow.com, ob wir da auch gern mal so ein bisschen mehr in die Richtung reinstreuen sollen, aber beim nächsten Mal, versprochen, gibt es auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Private Market.
Ich freue mich schon jetzt.
Lieben Dank fürs Zuhören. Gerne Folge liken, kommentieren und schickt's euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis bald.